Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder bei euch zu sein. Ja, lass uns nochmal kurz beten und uns auch öffnen für das Wort Gottes, das Gott heute mit uns spricht. Vater, wir danken dir, Herr, für diesen Morgen, den du uns schenkst. Wir danken dir für deine kostbare Gnade und für deine Liebe und auch für dein Wort, was du uns voranstellst, auch in dieser Predigt. Und ich bete Gott, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und in die Herzen der Menschen sprichst, die du besser kennst als ich. In Jesus mächtigen Namen. Amen. Ich habe heute euch einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, und zwar 2. Mose, Kapitel 15, Verse 22 bis 27. Das Thema dieser Predigt ist, wie Bitteres süß wird. Und ich würde einfach ein paar Verse gleich während der Predigt auch erwähnen. Schlagt gerne das Kapitel auf. Ihr kennt sicherlich das Kapitel. Und warum hab ich dieses Kapitel ausgesucht, beziehungsweise warum hat das Gott mir aufs Herz gelegt, das weiß ich auch nicht. Aber Gott ist gut, weil er spricht immer wieder durch sein Wort, persönlich auch zu uns, aber auch zu seiner Gemeinde. Und es ist hier ein Wunderbericht aus dem Alten Testament, wie Gott sein Volk führt. Er hat dazu Moses auserwählt. Moses war ein Stotterer, er war nicht unbedingt der Redner, er hat es vielleicht nicht gemocht, vor Menschen zu stehen, und dennoch hat Gott diesen Mann erwählt. Und dieser Mann kriegt einen ganz großen Auftrag, Millionen von Menschen aus der Gefangenschaft aus Ägypten herauszuführen, und zwar das Volk Israel. Und Israel war ungefähr 400 Jahre in der Knechtschaft, andere sprechen von 430 Jahren. In jedem Fall waren sie lange Zeit in der Knechtschaft und sie mussten sich behaupten, sie mussten Sklaverei oder Zwangsarbeit nachgehen, und alles war körperlich, alles war sehr stark körperlich behaftet, und sie hatten nicht unbedingt den Grund, ein Loblied zu stimmen. Sie hatten jetzt nicht unbedingt den Grund, Gott groß zu machen, und dennoch ist Gott gnädig, er befreit dieses Volk. Gott schreibt seine Geschichte mit dem Volk Israel im Alten Testament und sie erleben ein gewaltiges Erlösungswunder. Exodus, der Auszug aus Ägypten. Gott hat das Schilfmeer geteilt. Er hat dem Volk gezeigt, dass er real ist, dass er da ist, dass er ein lebendiger Gott ist. Er hat Israel auf trockenem Weg hindurchgeführt und den mächtigen Feind der Ägypter auch besiegt und sie ertrinken lassen. Und noch klingen diese Lobgesänge nach, so müsst ihr euch das vorstellen. Ja, stellt euch vor, ihr seid heute das Volk Israel, ihr seid rausgekommen aus dieser Gefangenschaft. In 2. Mose Kapitel 15, Vers 21 steht, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das heißt, sie hatten erstmal einen Grund, Gott zu loben, weil sie wurden befreit. Und ich denke, genau solche Momente machen wir immer wieder auch in unserem Leben durch. Wir erleben das Erlösungswunder, wir erleben die mächtigen Taten Gottes. Und dennoch kann es schnell passieren, wenn wir nicht diese Wunder sehen oder diese Zeichen sehen. Oder wenn Gott nicht so schnell agiert, wie wir uns das vielleicht wünschen, kann der Mensch schnell einknicken. Aber unser Glaube ist nicht in erster Linie abhängig von den Wundern, die Gott tut, sondern von Gott selber. Und unser Gott hat dieses Volk erzogen. Das heißt, auch das Neue Testament spricht davon, wie diese Geschichten ein warnendes Beispiel auch für uns ist. Beispielsweise im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11, dort schreibt Paulus, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, selbst Paulus kennt diesen Text. Und Paulus sagt, dieser Text ist auch für uns heute, für eine neutestamentliche Gemeinde geschrieben und dient sogar als ein warnendes Beispiel. Und im Nachtrag geht er dann weiter und sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und genauso wie das Volk Israel diese Erlösung erlebt hat, nach einem längeren Weg, nach Zwangsarbeit, so sind wir auch in dem Moment, wo wir bekehrt werden oder wo wir uns zu Jesus hinwenden, dann erleben wir das in unserem Leben. Wir erleben das, wir erleben nicht nur dieses Gefühl, sondern wir merken, etwas passiert in unserem Inneren und wir sind erlöst. Und genau das passiert dann mit der Taufe, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus und sind in dem Moment dann auf einem Glaubensweg. Und dennoch ist es nicht so, dass wir als Christen dann jede Schule Gottes bestanden haben. Genau wie in der Schule geht es immer weiter. Gott ist ein Gott, der seine Kinder oder seine Gemeinde auch erzieht. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Leben erlebt habt, aber ich habe das schon immer wieder erleben dürfen, wie Gott mich durch verschiedene Prozesse begleitet hat, aber auch erzogen hat. Weil die Bibel sagt auch in Sprüche, unser Gott ist ein Gott, der seine Kinder züchtigt. Das heißt, unser Gott erzieht uns nicht, weil er irgendwie streng mit uns sein möchte, sondern er liebt uns und aufgrund seiner Liebe liebt er es, uns zu erziehen. Heute an der Schule gibt es einen Doppelauftrag. Ja? Die Lehrer haben beispielsweise an der Schule einen Doppelauftrag. Sie müssen Bildung vermitteln, aber sie müssen auch die Kinder oder die Jugendlichen erziehen. Und einige Lehrer sagen, hey, ich habe nur den Bildungsauftrag. Das heißt, ich mache meinen Unterricht und den Erziehungsauftrag nehmen sie vielleicht nicht so wahr. Aber unser Gott ist ein Gott, der sagt, ich möchte mein Kind im Glaubensweg begleiten und natürlich auch im Wort Gottes weiterbilden lassen. Und gleichzeitig bin ich auch ein Gott der Erziehung. Das heißt, er ist ganz nah bei uns und er möchte uns dort auch durch verschiedene Prozesse hineinführen. Moses vergleicht diesen Weg mit einem Adler, der seine Jungen aus dem Nest stößt, nicht um sie zu verderben, sondern um sie flugfähig zu machen. 5. Mose Kapitel 32, ab Verse 11 bis 12. Da heißt es, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, so leitet der Herr allein ihn. In 2. Mose 15, 25 heißt es, und dort prüfte er sie. Das heißt, nach einigen Tagen kommen sie zu einem Ort, und zwar haben sie Durst, sie kommen an einem Ort nach Israel, und zwar nach Mara, und da kommt eigentlich die Hoffnung auf. Das Volk denkt endlich haben wir was zu trinken nach so einer großen Reise, und wir dürfen uns mal endlich am Wasser erfreuen. Und in diesem Moment merken sie aber, dieses Wasser ist bitter. Vers 23 in demselben Kapitel, sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Und das Bittere bleibt nicht nur äußerlich, sondern es greift auch die Herzen an. Und das ist das Interessante hier, worauf ich auch gerne eingehen möchte. Sobald Umstände sich verändern, kann es sehr schnell passieren, dass unsere Herzen dadurch auch bitter werden. Und genau das erlebt dieses Volk Israel. Sie hatten ja eben gerade noch erlebt, wie Gott sie befreit hat. Sie haben ein Loblied für Gott gestimmt und dann merken sie, dieses Wasser ist bitter und sie fangen an zu murren und wieder auch Moses anzuklagen. Vers 24, da murrte das Volk gegen Moses. Das heißt, wir sehen hier, wie Bitterkeit langsam entsteht. Sie beginnt dort, wo Dankbarkeit stirbt. Und Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Tugenden für uns Christen. Wir haben das eben gerade auch in der Einleitung gehört, wie Umstände einfach manchmal uns die Freude rauben können. Und genau da ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder ein dankbares Herz kultivieren können. David sagt zum Beispiel in Psalm 103, ab Vers 1, meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat, der dich heilt von all deinen Krankheiten, und der dir vergibt alle deine Sünden. Gestern noch Lobpreis und heute dann die Klage. Und so ist das oft in unserem Leben. Und ich denke, genau deshalb sagt Paulus auch hier, das ist ein warnendes Beispiel für uns. In unserem Leben kann es sehr schnell sein, dass wir uns freuen, dass wir vielleicht emotional sind und danach die Sensation feiern. Aber Gott möchte, dass wir nicht unseren Glauben auf Gefühle bauen, sondern auf ihn selbst. Unser Glaube gründet sich auf eine Person, auf diesen lebendigen Gott, der uns heute nicht mit Vorwurf begegnet, sondern einfach uns beibringen möchte, wie auch von Not zu Not uns beisteht und uns begleitet. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig für unser Leben. Bitterkeit kann sehr einfach entstehen, wenn man beispielsweise eine Krankheitsdiagnose bekommt oder jemanden, den man liebt, aus der Familie verliert oder ein böses Wort mitbekommt von jemandem und das trifft einen und das verletzt einen. Und dennoch sagt die Bibel in Sprüche 4,27, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere steht da. Das heißt, mehr als alles andere soll ich mein Herz behüten vor verletzenden Worten, vor Dingen, die vielleicht passieren können, jederzeit. Und ich musste das beispielsweise auch lernen. Am 18. November ist mein Vater verstorben. Und an demselben Tag hatten wir hier noch einen Gottesdienst. Mein Vater hat in Bremen gewohnt. Und ich habe gesagt, komm, dann machen wir trotzdem jetzt erstmal diesen Gottesdienst und wir preisen den Herrn. Und dann fahre ich, weil was soll ich tun? Das ist außerhalb meiner Kontrolle. Und deshalb habe ich gesagt, mit dem Team, wir beten erstmal Gott an und danach kümmere ich mich um alles Weitere. Und genau so ist das Leben von manchen Leitern. Sie müssen einer Gemeinde vorstehen, sie müssen vielleicht Menschen begleiten an das Herz Gottes, aber auch sie erleben genau die normalen Dinge, die andere Menschen auch erleben. Nur wir können uns dann nicht einfach zurückziehen und sagen, ich mache das alles hier nicht mehr, sondern wir müssen sagen, wir gehen voraus. Wir gehen diesem Beispiel, was Gott uns beispielsweise auch im Alten Testament durch verschiedene Leiter gegeben hat, wir gehen dem voraus und versuchen, ein dankbares Herz zu bewahren in allen Umständen. Und das ist so wichtig. Nicht, weil wir irgendwie Freude vortäuschen, sondern weil wir die innere Freude in uns haben. Weil Gott uns die Freude gegeben hat und das ist so wunderbar. Dankbarkeit ist geistlich nicht nebensächlich. Sie bewahrt das Herz, sie hält uns innerlich gesund und vor allem merken wir in dieser Phase auch, wie Gott seine Treue spürbar macht. Gottes Treue wird spürbar und wir erleben immer wieder, wie wir Gott im Leid oder wenn wir gerade die Dinge nicht bekommen, wenn wir selber gerade an so einem Mara sind, wie Gott dort etwas verändert. Und er wirkt immer an unserem Herzen und dann in unserem Herzen und dann erst durch uns. Und wenn wir das, glaube ich, gelernt haben, können wir immer wieder vorausgehen. Dietrich Bonhoeffer schreibt über Dankbarkeit in der NS-Zeit. Und ihr wisst alle, geschichtlich gesehen war es nicht unbedingt eine dankbare Zeit für die Menschen. Und er schreibt, in der Dankbarkeit erkennt der Mensch, dass er lebt von dem, was er nicht selbst machen kann. Das heißt auch, Dietrich Bonhoeffer hat gelernt, dass er diese Dankbarkeit nicht aus sich selber entstehen lassen kann, sondern dass die Dankbarkeit von jemandem kommt. Und zwar durch Erkenntnis, indem wir Gott selber erkennen, wer er ist. Und Israel hatte in diesem Moment vergessen, wovon es lebt, und darum wurde das Herz von einigen bitter. Hebräer 12,15, da heißt es, seht darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Schaden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Das heißt, Bitterkeit bleibt nie privat, sondern Bitterkeit hat eine Kraft und kann sich auswirken. Sie vergiftet das Denken, verzerrt die Wahrnehmung Gottes und wirkt oft ansteckend. Ich weiß nicht, ob ihr das vor kurzem auch mitbekommen habt, wie viele Leiter auch heutzutage fallen, weil sie öffentlich ein anderes Bild vorleben, also ich rede jetzt nicht von hier, ja, ich rede von beispielsweise in Amerika, was dort passiert, oder auch in Europa, von Beispielen, die ich höre, da fallen viele Leiter gerade aus einem einfachen Grund, weil sie nach außen in ein Leben leben, was innerlich nicht gebrandmarkt ist. Das heißt, sie leben ein Leben nach außen, was von der inneren Stärke Gottes nicht geprägt ist. Und das geht so einfach. Und deshalb sagt hier Paulus, wir sollen zusehen, wenn wir im Glauben stehen, dass wir nicht fallen. Und das ist für mich immer wieder eine Ermutigung. Immer wieder eine Ermutigung, mich selber zu prüfen, mich selber zu reflektieren. Ist da etwas in meinem Herzen? Habe ich etwas gegen einen Bruder, gegen eine Schwester? Oder ist da irgendwie etwas Bitteres, eine bittere Wurzel? Dann kann ich umkehren und ich kann es bekennen. Und die Schrift sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Und das ist so ein Vers, der uns helfen kann, wo wir immer wieder uns daran erinnern können, Gott hätte es verdient, angebetet zu werden. Gehen wir einen Schritt weiter. Bitterkeit führt sehr schnell zu Ungehorsam. Das heißt, wenn so eine bittere Wurzel aufwächst, dann denkt man sich auch vielleicht, ja, was bringt das schon jetzt? Dann lebe ich einfach jetzt mein Leben und man verliert so ein bisschen seine Sensibilität für die Moral Gottes. Wir dürfen Israel nicht vorschnell verurteilen. Das passiert ja sehr schnell, wenn wir solche Texte lesen, dass wir sagen, wir hätten es besser gemacht. Nur das Problem ist hier, wir hätten es nicht besser gemacht. Wir hätten vielleicht genauso gehandelt. Wir hätten, oder in unserem Leben, wenn wir das reflektieren, handeln wir vielleicht immer noch so. Und ich habe das mal nachgelesen, 72 Stunden, ja, nachdem sie das Wunder der Erlösung erlebt haben, haben sie alles vergessen. Das muss man sich mal vorstellen, das waren 72 Stunden. Gott hat sie herausgeführt, 72 Stunden später sind sie am Murren, sind sie am Klagen und haben wirklich alles vergessen. Sie klagen Moses an und ich will gar nicht wissen, wie die Atmosphäre in diesem Moment war. Wahrscheinlich nicht so freudig, auch nicht für Mose. Und sie trauten Gott plötzlich nichts mehr zu und das finde ich am traurigsten. Gott hat ja alles getan. Er hat ihnen gezeigt, dass er ihnen vorausgeht, dass er Wunder tut, dass er Zeichen tut, mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule und vieles mehr. Und plötzlich trauen sie Gott nichts mehr zu, dass Gott noch Wunder wirken kann, dass Gott noch etwas in meinem Leben bewirken kann. Und 100-mal hat der Herr bis hierhin schon geholfen. Und oftmals denken wir, wenn Gott zu einem Zeitpunkt nicht hilft, dass er es nicht mehr tun kann. Aber auch in den Psalmen heißt es, meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, selbst wenn du merkst, da ist etwas im Herzen, dann kannst du etwas Einfaches tun in deinem Leben. Du darfst umkehren von dieser bitteren Wurzel oder von dem Ungehorsam. Du darfst sagen, Gott, vergib mir und du wirst merken, wie Dankbarkeit wieder entsteht. Louis schreibt in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, Undankbarkeit ist nicht nur eine Sünde unter vielen, sondern der Zustand, aus dem viele andere Sünden erwachsen. Das heißt, wo Dankbarkeit fehlt, kann schnell böses Denken entstehen oder negatives Denken oder negative Emotionen. Und das möchte nicht Gott für unser Herz, weil er hat unser Herz neu gemacht, er hat unser Herz begossen mit dem Heiligen Geist, wie es in Römer Kapitel 5 steht. Der dritte Punkt ist, Gottes gnädige Antwort, ja, ich meine, das hat sich bis hierhin vielleicht negativ angehört alles, ja, aber jetzt kommt die Hoffnungsbotschaft, Halleluja, ja, es gibt immer ein Happy End im Evangelium und ich habe euch ein kleines Stück Holz mitgebracht und dieses Holz nutzt, also nicht unbedingt dieses, aber ähnlich, ja, er nutzt auf jeden Fall ein Stück Holz, wie es hier im Text steht. In Vers 25, der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, das Wasser wurde süß. Amen. Und das ist die Hoffnungsbotschaft hier. Was für eine Liebe, was für eine Weisheit, die Gott Moses zukommen lässt. Was für eine Gnade, die das Volk wieder erleben darf. Und dieses Holz ist ein deutlicher, prophetischer Hinweis auf das Kreuz Jesu. Es zeigt uns, auch wenn wir selber in solchen Umständen sind, wo wir vielleicht Bitterkeit erleben oder wo wir sagen, hey, ich bin nicht mehr so dankbar wie früher, dann gibt es immer noch für uns eine Hoffnungsbotschaft durch das Kreuz und durch Golgatha, was dort passiert ist. Jesus hat für uns alles gegeben und das Kreuz ist die Antwort auf das vergiftete Herz der Menschen bis hierhin. Und viele Umstände bleiben vielleicht bitter. Also zuerst, wenn ich das sehe, dass eine Krankheit sich nicht verändert oder wenn tote Menschen nicht mehr wieder lebendig werden, dann bleibt das Herz vielleicht erstmal bitter. Aber sobald man merkt, hier gibt es Hoffnung, hier gibt es neues Leben, hier kann ich wieder ein dankbares Herz kultivieren, können wir uns selber nicht selber heilen, aber wir dürfen Heilung empfangen. Weil vom Kreuz her fließt Heilung, vom Kreuz her fließt Sündenvergebung und deshalb sagt die Schrift auch, jeder Fluch wird zum Segen. Und das ist so kostbar, wenn wir dieses Kreuz Jesu immer wieder Raum geben und wenn wir sagen, auch ich habe hier so ein Gegenmittel. Wenn ich merke, ich kriege negative Emotionen, dann habe ich ein Gegenmittel. Ich habe mir letztes Mal über die Seite vom Robert-Koch-Institut mal angeguckt, wie die Statistiken sind im Hinblick auf Krankheiten. Und ich habe gesehen, dass die meisten Krankheiten nicht körperlich bedingt sind, sondern psychisch. Viele Menschen leiden heute in Deutschland auch an psychischen Erkrankungen. Und da braucht man natürlich auch psychologische Begleitung. Das ist so wichtig. Aber gleichzeitig dürfen wir auch vertrauen, dass unser Gott ein Arzt ist. Dass unser Gott der erste Ansprechpartner auch sein darf. Und das heißt, Moses nutzt dieses Holzstück, wirft es hinein und das Wasser wird süß. Und genauso kann es sein, dass bittere Herzen wieder süß werden können, wenn wir das annehmen, was am Kreuz passiert ist. Denn Jesus hat am Kreuz gesprochen, es ist vollbracht für jeden Einzelnen von uns. In Vers 25 heißt es danach erst, dort gab er ihnen Gesetz und Recht. Das heißt, Gott sagt nicht, wer gehorcht, wird gerettet, Rettung geschieht, allein aus dieser kostbaren Gnade heraus. Das Volk war ungehorsam und trotzdem begegnet Gott jeden Menschen dort. Das heißt, Gottes Gnade ist viel größer als der Ungehorsam des Volkes. Und der Heilige Geist schreibt bis heute noch das Gesetz Gottes in unsere Herzen. In Psalm 19, Vers 9 heißt es, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Das heißt, wenn ich Freude über das Wort Gottes habe, wenn ich Freude über Gottes Gebote habe, wenn ich Freude über das habe, was Gott mir zu sagen hat, dann kann ich mich erfreuen in ihm. Jetzt noch ein Punkt in Vers 26. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das heißt, Israel hatte keine Ärzte in der Wüste. Ich meine, wir haben heute medizinische Versorgung, ob es die technische Krankenkasse ist oder die Allianz oder ähnliches. Aber wenn ihr in anderen Ländern seid, auf Missionsreise, im Dschungel, ja, da gibt es vielleicht keine Ärzte. Da kann wirklich nur in dem Moment irgendeine Naturheilung, eine Pflanze oder irgendwas helfen oder eben einfach nur Gebet. Und es gibt mittlerweile so viele Berichte, wie Missionare irgendwie im Dschungel sind und sie haben nicht unbedingt die ärztliche Versorgung und wie Gott dort gerade auch Gebete erhört. Und genau so muss man sich das hier vorstellen, dass Gott selber ein Arzt war für das Volk. 40 Jahre trug er sie und auch wir dürfen wissen, Gott heilt manchmal sichtbar, manchmal anders und manchmal erst am Ende, doch er bleibt immer treu. Das heißt, Gott ist der Heiler. Und wir dürfen uns an seiner Gnade genügen lassen, wie auch Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 9. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir wissen dürfen, unser Gott ist ein Heiler, er heilt wann er will, wie er will und wo er will und wen er will. Und wir dürfen aber für diese Dinge einfach auch beten, weil das ist auch ein Wesenszug unseres Gottes. Und ich glaube, das vergessen wir oft, dass unser Gott ein Arzt ist. Der letzte Punkt, und damit schließe ich ab, bevor sie nach Elim kommen, Elim steht für die Oase, für die Ruhe, für Gottes Gegenwart, und bevor sie nach Elim kommen, mussten sie durch diesen Prozess durch Mara gehen. Sie mussten durch Mara gehen, also ich finde diese Reihenfolge sehr interessant. Gott erlöst, Exodus, dann kommen sie nach Mara, werden undankbar, kriegen ein bitteres Herz, Gott ist gnädig, und jetzt führt er sie erst in die Oase. Und oft ist es so, wir wollen schnell von Erlösung zur Oase, ohne die Schule Gottes zu erleben. Und ich denke, das ist problematisch, weil wir dann denken, unser Gott gibt uns jedes Mal nur Glücksgefühle. Aber das ist eben nicht so. Wir machen natürlich auch mal Leid durch und es geht durch Höhen und durch Tiefen. Und genau das berichtet uns hier das Alte Testament. Exodus, und dann kommen sie an eine Stelle, wo das Wasser bitter ist und trotzdem lässt Gott sie nicht los, Gott ist da, Gott hilft ihnen und führt sie dann in die Oase. Das heißt, Elim kommt nach Mara, nicht davor. In Vers 27 heißt es, und sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmenbäume. Das heißt, die Oase folgt der Prüfung und Gott führt durch Bitterkeit hindurch, um dann zu segnen. Und das ist unser Gott. Deshalb lasst uns ein dankbares Herz bewahren in jeder Situation, weil Bitterkeit vergiftet das Herz Und Gott allein macht Bitteres süß. Und das ist unser Gott. Und dafür möchte ich beten. Und lass uns einfach unsere Augen nochmal schließen, unsere Herzen öffnen. Vater, ich danke dir, dass du auch Moses einfach diese Weisheit gegeben hast und dass das so ein starkes prophetisches Bild ist für das, was du am Kreuz für uns gegeben hast. Und ich bete Gott, dass wir einfach ein dankbares Herz bewahren können in jeder Situation in unserem Leben. Und danke, dass du am Kreuz für uns alles gegeben hast, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist und dass wir dadurch echte Hoffnung haben können. In Jesus' Namen. Amen.